16.000 Raumfahrtfans fieberten am Mittwoch gerade im Senkrechtstarter-Livestream mit. Und dann bricht der Countdown bei T-3 Sekunden ab. Das ISA-Drama, das hat uns diese Woche den Atem geraubt. Wann gibt's den nächsten Startversuch? Die NASA hat einen konkreten Bauplan für die Mondbasis vorgelegt. Und die Überraschung, das Gateway stirbt nicht. Das Gateway fliegt zum Mars. SpaceX bläst zum Frontalangriff auf die Chipindustrie. 25 Milliarden Dollar, eine TerraFab-Fabrik, die soll nach Texas und 80% der Chips, die sollen in den Orbit. Aber was gibt es eigentlich Neues vom Starship? Und in gerade mal 3 Tagen fliegen Menschen zum Mond. Das ist keine Vorschau mehr, das ist jetzt wirklich der Countdown. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space-Update auf Deutsch. Ich muss euch etwas sagen und das mit vollem Herzen. 90.000 Menschen waren am Mittwochabend insgesamt im Senkrechtstarter-Livestream mit dabei. Das ist mehr als bei manchen Bundesligaspielen im Stadion sitzen. Das ist auf Starship-Niveau und damit ein Spitzenwert für diesen Kanal und ein Zeichen dafür, dass Deutschland Raumfahrt will. Dass da draußen eine riesige Community existiert, die mitfiebert, wenn eine deutsche Rakete zum ersten Mal in den Orbit will. Und wir alle haben am Mittwoch gemeinsam erlebt, wie bei T-3 Sekunden, 3 Sekunden vor der Zündung, der Countdown abbrach. Das war einer der emotionalsten Momente, die ich jetzt hier auf Senkrechtstarter erlebt habe. Danke, dass ihr mit dabei wart. Aber was ist eigentlich passiert? Ein unbefugtes Schiff war mitten in der heißen Phase des Countdowns noch in der maritimen Sperrzone vor dem Andoya Spaceport. Der Countdown, der musste dann daraufhin 21 Minuten nach hinten verschoben werden. Als die Range dann endlich frei war, schlug die Physik zu. Durch die Verzögerung stieg die Temperatur des Treibstoffs in den Leitungen der 28 Meter hohen Spektrumrakete über die zulässigen Limits. Da die kryogenen Komponenten bei der Zündung exakte thermischen Bedingungen brauchen, da geht es um Temperatur und Druck vor allem, brach der Computer den Vorgang bei nur T-3 Sekunden vor dem Abheben ab. Das ist kein Scheitern, das ist eben Raumfahrt. Aborts, also Abbrüche, die passieren. Ich sage das ganz bewusst, auch wenn ich weiß, dass einige von euch schon in den Kommentaren von Deutsche Bahn-Vergleiche gesprochen haben. Die Rakete, die war startbereit, das System, das hat einen Abort ausgelöst, weil es funktioniert hat. Aber ich verstehe jeden, der da frustriert ist. Kurz zur Erinnerung, beim Erststart im letzten Jahr, da war eine Ventilstörung fehlerhaft, woraufhin die Rakete die Lagekontrolle verlor und neben dem Pad ins Meer stürzte. Jetzt, für diesen zweiten Versuch, da hat das Team von ISA die Software komplett überarbeitet und die Fehlertoleranzen an den neuen Aquila-Triebwerken in der R-Stufe erhöht. An Bord befinden sich diesmal auch echte Kundennutzlasten, darunter 5 CubeSats von Universitäten aus Berlin, Wien und Maribor. Den Mitflug auf diesen Testflug, den bezahlt das ESA-Boost-Programm. Ja, Sicherheit geht vor, wenn eine Bereichsverletzung durch ein Schiff erfolgt, dann steht der ganze Countdown. Und ja, wir wissen mittlerweile, wer im Boot saß. Der Langleinenfischer Olafur Einarsson mit der Einar. Das ist übrigens derselbe Skipper, der schon im letzten Herbst eine deutsche Jagdbomberübung vor Andoya verhindert hat, weil er nicht aus dem Gebiet weichen wollte. Diesmal hatte er nach eigener Aussage Probleme beim Einholen seiner Leinen bei 2,6 Knoten Strömung. Sabotage bestreitet er, aber er nennt Andoya Space einen schlechten Nachbarn. Das Zitat, wir machen unseren Job, die können ihren machen. Die Fischgründe dort seien einer der wichtigsten Laichplätze für unter anderem Schellfisch in der Region. Man merkt schon irgendwo, da prallen Welten aufeinander. CEO Daniel Metzler hat nach dem Scrub klargestellt, keine Kompromisse bei der Sicherheit. Und noch etwas hat Metzler diese Woche enthüllt, 60% der Anfragen kommen mittlerweile aus dem Verteidigungssektor. Das zeigt, wie dringend Europa eigene Startkapazitäten braucht. Wir drücken die Daumen, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es aber erst nach Ostern weitergeht. Letzte Woche habe ich euch gesagt, dass die NASA Gateway vermutlich auf Eis legt. Seitdem haben wir Details und ehrlich gesagt, die sind noch wilder als die Überschrift. Denn die NASA killt Gateway nicht einfach. Sie recycelt die Hardware und schickt sie zum Mars. Aber der Reihe nach. Administrator Jared Isaacman hat beim Ignition Event am 24. März in Washington die Samthandschuhe ausgezogen, sein Credo. Die NASA hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Schluss mit der Elon-Time bei den Subunternehmern. Schluss mit dem jahrzehntelangen Verbrennen von Milliarden für Hardware, die nie abhebt. Isaacman macht klar, alles, was wir heute besprochen haben, das war eine Reaktion auf das Dekret von Präsident Trump zur amerikanischen Vorherrschaft im Weltraum. Statt Milliarden in eine Raumstation im Mondorbit zu stecken, die wir für die erste Landung gar nicht zwingend brauchen, fließt jetzt jeder Cent direkt auf die Oberfläche. Carlos Garcia Galan, der bisherige Gateway-Vize, leitet nun das neue Moonbase-Programm. Der Fokus liegt auf Surface First. Das Ganze ist in drei Phasen unterteilt, die jeweils rund 10 Milliarden US-Dollar kosten sollen. Das erklärte Ziel: eine Industrial Neighborhood auf dem Mond. Phase 1, die geht bis 2028 und besteht aus 21 Landungen und insgesamt 4 Tonnen Nutzlast. Mit dabei ist der Viper Rover zur Eissuche und die neuen Moonfall Drohnen. Das sind Langstreckenflugdrohnen, die bis zu 50 Kilometer weit fliegen können. Das wäre ein massiver Gamechanger für die Erkundung von Kratern, in die wir keine Menschen schicken können. Dass das Ganze nicht mit Flügeln oder Propellern geht, auf dem Mond hat ja keine Atmosphäre, ist glaube ich klar. Phase 2 geht von 2029 bis 2032. In dieser Zeit sollen 27 Landungen 60 Tonnen Material auf den Trabanten bringen. Druckkabinenrover, erste Kernreaktoren für die Energieversorgung und riesige Kommunikationstürme. In dieser Phase wird der finale Standort der Basis ausgebaut. Phase 3, die geht von 2032 bis 2036. Dann sollen mit über 28 Landungen 150 Tonnen auf die Oberfläche gewuchtet werden. Das Ziel: eine permanente Basis für 4 Astronauten, die dort 4 Wochen am Stück arbeiten können. Es wird Fabriken für die lokale Fertigung geben und die Fähigkeit, hunderte Kilogramm Material zurück zur Erde zu bringen. Das heißt konkret, ab 2027 soll es fast monatliche Mondlandungen geben. Die NASA nutzt dafür massiv das Commercial Lunar Payload Services Programm und Isaacman hat den Auftragnehmern wie Boeing und Lockheed Martin klare Ansagen gemacht, und zwar: unbequeme Konsequenzen werden folgen. Wer Deadlines reißt oder Budgets überzieht, der fliegt raus. Wir sehen hier die Transformation der NASA von einer Behörde, die Raketen baut, hin zu einem Auftraggeber, der Ergebnisse kauft und auch einfordert. Um die Fortschritte bei der Mondbasis transparent zu machen, wurde sogar ein neuer offizieller NASA-Kanal gestartet. Unter @NASA Moonbase auf X soll die Menschheit den Aufbau quasi in Echtzeit verfolgen können. Der Wettlauf gegen China ist damit offiziell in die heiße Phase gegangen. Es herrscht wohl das Motto: wenn wir jetzt nicht liefern, dann gehört der Mond bald jemand anderem. Aber jetzt kommt die eigentliche Überraschung. Die NASA hat bei ihrem Ignition-Event die Katze aus dem Sack gelassen. Wir fliegen mit Kernkraft zum Mars. Und zwar nicht irgendwann, sondern das Startfenster im Dezember 2028 ist fest im Visier. Die Mission, die heißt Space Reactor One Freedom und sie wäre das weltweit erste atomgetriebene interplanetare Raumschiff. Kein anderes Gerät hat bisher Atomreaktoren genutzt, um über die Erdumlaufbahn hinaus zu fliegen. Der Clou an der Sache: wir starten nicht bei Null. Die NASA will vorhandene Hardware des Lunar Gateways nutzen. Das Power and Propulsion Element, das eigentlich als Kommunikations- und Energieknoten für die Mondstation gedacht war, wird jetzt zum Marsbus umfunktioniert. Das Xenon-Ionentriebwerk existiert bereits. Es sollte ursprünglich das Gateway auf Kurs halten. Den nötigen Strom hätte es über Solarzellen bekommen. Nun wird es um einen Atomreaktor ergänzt. Dieses Umfunktionieren spart Zeit und massiv Budget. Statt am Mond zu parken, wird dieses ungefähr 5 Tonnen schwere Biest nun zum Testbett für interplanetare Langstreckenlogistik. Wichtig für die Einordnung: wir sprechen hier von NEP, so Nuclear Electric Propulsion, nicht von thermischen Kernantrieben wie beim alten NERVA-Programm. Der Reaktor an Bord läuft mit einem speziell für Raumfahrtanwendungen entwickelten Uranbrennstoff und der erzeugt nur Hitze. Diese Hitze, die wird dann über einen geschlossenen Brayton-Zyklus in elektrischen Strom umgewandelt. Dieser Strom, der füttert dann die Xenon-Ionentriebwerke. Das Prinzip: Ionen, in dem Fall elektrisch geladene Xenon-Atome, die werden elektromagnetisch auf sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigt und ausgestoßen. Das erzeugt zwar wenig Schub, aber weil die Beschleunigung kontinuierlich über Monate wirkt, ist der langfristige Effekt enorm. Ionentriebwerke, die können Raumfahrzeuge auf sehr viel höhere Geschwindigkeiten bringen als chemische Raketen. Ideal für lange interplanetare Reisen. Wir haben hier also ein kleines fliegendes Kernkraftwerk mit rund 20 Kilowatt elektrischer Leistung, das Strom für seinen eigenen Elektroantrieb herstellt. Der Reaktor, der wird an einem langen Mast untergebracht, möglichst weit weg vom Rest des Raumschiffs, Strahlenschutz durch Abstand. Aber wir schicken nicht nur einen Reaktor zum Mars. Im Gepäck hat SR1 Freedom die Mission Skyfall. Das sind 3 Drohnen der Ingenuity-Klasse. Diese kleinen Hüpfer, die werden während des Anflugs abgeworfen, treten dann in die Marsatmosphäre ein und landen völlig autonom, ohne schweren Skycrane, wie wir ihn von den Rovern bisher kannten. Ihr Job: unter anderem mit Bodenradar nach Wasser unter der Marsoberfläche suchen. Das ist die absolute Grundvoraussetzung, wenn wir später dort eine Basis aufbauen wollen. Laut Isaacman wird diese Mission die Fähigkeiten freisetzen, die für eine dauerhafte Erforschung jenseits des Mondes mit Menschen sowie Missionen zum Mars und äußeren Sonnensystem notwendig sind. Der Zeitplan, der ist sportlich. Schon im Juni 2026 soll das Design stehen. im Januar 2028 beginnt die Integration. Woher der Reaktor so schnell kommen soll, das ist allerdings unklar. Den gibt's nämlich noch nicht. Nur die groben Spezifikationen. Zweifel, dass er innerhalb von 2 Jahren entwickelt und in ein Raumfahrzeug eingebaut werden kann, sind durchaus angebracht. Nicht so ganz ungefährlich, zu weit gehört, dass nuklear betriebenes Weltraumgerät auch Gefahren birgt. Bei einem Startunglück, da droht radioaktive Kontamination. Im Januar 1978, da stürzte auch ein sowjetischer Spionagesatellit, Kosmos 954, mit seinem Atomreaktor, beziehungsweise das war eine Radionuklidbatterie, ab, und zwar über dem Norden Kanadas. Radioaktive Trümmer regneten dann in einem hunderte Kilometer langen Streifen nieder. 124.000 Quadratkilometer mussten dann abgesucht werden. Man hat eigentlich das nicht wirklich bergen können. Ja, die brennendste Frage für uns Europäer natürlich, was wird denn jetzt aus Europas Gateway-Beiträgen? Das kann ich euch noch nicht sagen. Der Frust bei der ESA über die NASA als verlässlicher Partner dürfte aber sehr groß sein. Zurück zu den federführenden Amerikanern. Der Kongress, der hat 2,6 Milliarden Dollar für Gateway per Gesetz festgeschrieben. Gateway ist nicht tot, Gateway fliegt wohl jetzt zum Mars. Und wenn das funktioniert, dann haben wir 2030 3 Helikopter auf dem roten Planeten, die nach Wasser suchen. Wenn wir auf die Raumfahrt schauen, dann fällt eines direkt auf. Risikomanagement, das ist das absolute A und O. Aber wie sieht das bei uns unten auf der Erde aus? Ja, wir setzen uns an den Flughafen, sehen das gratis WLAN und loggen uns einfach schmerzfrei ein. Dabei lassen wir unsere Daten ungeschützt. Das ändern wir jetzt und damit danke an NordVPN für die Unterstützung des heutigen Videos. Bei mir läuft NordVPN im Hintergrund. NordVPN ist quasi mein privates Verschlüsselungsprotokoll für den Alltag. Mit meinem exklusiven NordVPN-Deal, da sicherst du dir jetzt einen satten Rabatt und 4 extra Monate oben drauf. Als ich mich im Urlaub auf Bali am Flughafen in ein öffentliches Netzwerk eingeloggt habe, da lief der Schutz natürlich sofort. NordVPN legt eine 256-Bit-Verschlüsselung um meine Verbindung. Das ist mir so wichtig wie der Hitzeschutz beim Wiedereintritt. Ja, und das Beste, bei NordVPN fallen garantiert keine Kacheln ab. Dafür blockiert der integrierte Bedrohungsschutz Pro Malware, Tracker und Phishing völlig automatisch. Ja, und wenn der Urlaubstag vorbei ist, dann will ich unterwegs natürlich meine heimische Mediathek und Serien weiterschauen. Genau die Dienste, die wir zu Hause schon abonniert haben. Ein Klick auf den Heimserver und ich bin virtuell wieder im Wohnzimmer. Selbst in 4K ruckelt da nichts. Wäre ja eine Katastrophe, wenn ich dann Raketenstart verpassen würde. Wenn du auch unterwegs sicher surfen willst, mein Deal bringt dir NordVPN zum Vorteilspreis plus 4 Bonusmonate. Den Link, den siehst du unten eingeblendet. Das Ganze ist komplett risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wir haben letzte Woche ausführlich über Starship V3 gesprochen, die größte Rakete der Geschichte, wenn sie denn in den Orbit fliegt. Im April soll es ja soweit sein. Aber diese Woche, da wurde klar, wofür SpaceX diese gewaltige Transportkapazität auch nutzen möchte. Elon Musk bläst zum Frontalangriff auf die Halbleitergiganten. Am 21. März enthüllte Musk das Projekt TerraFab. Nichts Geringeres als die größte Chipfabrik der Geschichte. Ein 20 bis 25 Milliarden Dollar schweres Joint Venture zwischen Tesla, SpaceX und XAI. Das Ziel, eine radikale vertikale Integration, die gesamte Chip-Wertschöpfungskette vom Design bis zum Packaging unter einem Dach. Damit macht sich das Musk-Imperium endgültig unabhängig von Zulieferern wie TSMC oder so zumindest der Plan. Das Werk, das entsteht auf dem North Campus der Giga Texas in Austin und soll das bestehende Fabrikgebäude in seinen Ausmaßen massiv übertreffen. Die technischen Ambitionen, die sind am absoluten Limit. Die Fabrik soll direkt mit der 2-Nanometer-Technologie starten. Das ist der aktuelle heilige Gral der Chipfertigung, an dem sich selbst die Marktführer noch die Zähne ausbeißen. Wir sprechen hier von Transistorstrukturen, die so klein sind, dass man sie mit bloßem Auge ja überhaupt nicht erahnen kann. Musk plant jährlich über 1 Billion Watt, also 1 Terawatt an KI-Rechenleistung aus dieser Fabrik zu pumpen. Das ist so viel Energie, wie man bräuchte, um Milliarden von Laptops gleichzeitig auf Volllast laufen zu lassen. Aber jetzt kommt der Raumfahrtbezug und der ist gewaltig. 80% dieser Chips, die sollen in den Orbit. SpaceX plant eine Megakonstellation von bis zu 1 Million Satelliten, um Rechenpower ins All auszulagern. Die Idee dahinter, die Sonne, die liefert dort oben 5-mal mehr Energie als auf der Erde, unter anderem ohne Wolken. Fliegende KI-Rechenzentren auf Starlink Satelliten, das ist die Hardware-Story hinter dem FCC-Machtkampf mit Blue Origin, ja, über den ich ja auch letzte Woche berichtet habe. Die Investitionssumme, die ist gewaltig, zumal Tesla diese Ausgaben in den aktuellen Planungen für 2026 noch gar nicht offiziell verbucht hat. Allerdings warnen Astronomen vor extremer Lichtverschmutzung und die Atmosphäre leidet unter verglühendem Lithium und anderen Metallen aus den Satelliten. Lösen wir ein Energieproblem und schaffen ein Schrottproblem? Das wird eine Debatte für die nächsten Jahre. Bei Starship laufen die Vorbereitungen auf Flug 12. Am Mittwoch, da wurden die Sprengladungen für das FTS, das Flight Termination System, an die Startrampe geliefert. Das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass wir uns wirklich in der ganz heißen Phase vor dem Launch befinden. Diese Sprengsätze sind die letzte Instanz. Wenn die Rakete vom Kurs abweicht, dann wird sie gesprengt, damit sie niemanden gefährden kann. Es bleibt spannend, ob die FAA die finale Startfreigabe so zügig erteilt, wie die Hardware geliefert wird. Parallel dazu biegen die Arbeiten an Pad 2 in der Starbase auf die Zielgerade ein, markiert durch die Rückkehr des legendären Gateway to Mars-Schriftzugs. Auch jetzt in der vergangenen Woche. Wir haben am Freitag einen über 60 Sekunden langen Test des Deluge Systems gesehen. Ein gewaltiger Wasserschleier gegen die akustische Energie der 33 Raptor-Triebwerke. Zusätzlich wurde ein Detonation Suppression System erfolgreich getestet. Dieser Mix aus Wasser und Stickstoff, der verdrängt brennbare Gase unter dem Starship Booster, um unkontrollierte Explosionen beim Zündvorgang zu verhindern. Sogar das neue Turmdach ist bereits montiert, um die Installationen des Towers vor dem heißen Abgasstahl der startenden Rakete zu schützen und dann natürlich auch bei Landemanövern. Auch in Florida geht's voran am historischen Pad 39A im Kennedy Space Center. Da ist ja schon Neil Armstrong zum Mond hin aufgebrochen. Da bereitet SpaceX die Rampe final auf die Methanbetankung vor. Mit der Installation der Booster Quick Disconnect Hudson und der Verlängerung des Ship Quick Disconnect Arms wird Florida neben Texas als vollwertiger Startplatz für die größte Rakete der Welt etabliert. Während Pad 39A früher Apollo-Astronauten zum Mond schickte, wird es bald die Logistikbasis für 200 Tonnen Nutzlast pro Flug. Ja, in der Starbase-Produktion, da erreichte der Bau der Gigabay ein neues Level. Die ersten Stahlverkleidungen für die Außenwände, die wurden montiert. Sobald die Gigabay fertig ist, bietet sie Platz für bis zu 24 Fahrzeuge, also eine Kombination aus Schiffen und Boostern. Das ist keine einfache Werkstatt mehr, das ist eine industrielle Fertigungsstraße für die interplanetare Raumfahrt. Ja, und auch der modifizierte Testtank B18-3 ist zurück auf dem Prüfstand am Messis Testgelände, nachdem er vor 2 Monaten bei einem Belastungstest strukturelle Versagen gezeigt hatte. Das ist der Testtank, der für den Integrated Hot Staging Ring der kommenden Booster V3-Generation getestet wird. SpaceX hat den Tank dann nach dem Fehlschlag im Januar massiv verstärkt. Besonders spannend sind die neuen Adapter an der Halterung für die 3 Gitterflossen. Diese sogenannten Gridfins steuern den über 70 Meter langen Booster bei seinem Zurückkehren zur Erde durch die Atmosphäre bei Geschwindigkeiten so hoch, dass die Luft zu glühendem Plasma wird. Bisher waren an Starship Super Heavy Boostern 4 Gridfins im Einsatz, ähnlich zur Falcon 9. Jetzt dann nur noch 3. Von Texas in die Schweiz und zu einem Erfolg, der diese Woche Schlagzeilen machte. Am 25. März, da schloss das Lausanner Startup PaveSpace eine Seed-Runde über 40 Millionen US-Dollar ab. Eine der größten ersten Finanzierungsrunden im europäischen Raumfahrtsektor. Das Ziel, Transport zwischen Orbits so effizient machen wie Bahnverkehr auf der Erde. Ich war gerade in der Schweiz, Eisenbahn, das können die im Gegensatz zu Deutschland, also da passt der Vergleich. Das Team, das startet erst 2024 als Spin-off des studentischen Gruyère Space Programms, bringt aber bereits Erfahrungen aus über 50 Testflügen eines wiederverwendbaren Demonstrators mit. Das Team setzt sich also hauptsächlich aus Absolventen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne zusammen. Das Herzstück ist die Schwerlast-Kickstage Leobar und die wird 5 Tonnen Nutzlast vom Leo in den Geo in unter 24 Stunden bringen können, statt der üblichen 6 bis 12 Monate mit Elektroantrieb. Das ist eine echte Ansage für europäische Souveränität im All. Die frische Kohle, die fließt direkt in Hardware. Noch diese Woche verkündete das Team die erste In-Orbit-Demo namens Grace für später dann im Jahr. Der Demonstrator, der wurde in nur 3 Monaten hochgezogen. Parallel bereitet Pave den ersten Hotfire-Test des Leobar-Triebwerks vor, in einem stillgelegten Kraftwerk in Wallis. Erste Zündung erwarten wir im Sommer und trotz junger Firmengeschichte, 8 Reservierungen von Satellitenbetreibern sind bereits fix. Wir bleiben da dran. Während wir beim Gateway einen Rückschlag für die internationale Kooperation am Mond wegstecken müssen, zeigt ein anderes Projekt, dass die Zusammenarbeit im Erdorbit funktioniert. Am Donnerstagmorgen, da soll die europäische Vega C vom Weltraumbahnhof in Kourou abheben, um die Smile-Sonde auf ihre Reise zu schicken. Das ist kein gewöhnlicher Start, sondern eine handfeste Kooperation zwischen der ESA und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Die Vega C, die muss Smile erst in einen niedrigen Erdorbit hieven, bevor die Sonde dann selbst das Triebwerk anwirft. Das Ziel ist ein extrem elliptischer, also eiförmiger Orbit. Wir reden hier von einer maximalen Entfernung von 121.000 Kilometer über dem Nordpol. Das ist fast 1/3 der Distanz zum Mond. Von dort oben hat Smile dann den perfekten Logenplatz, um die Wechselwirkung zwischen Sonnenwind und unserer Magnetosphäre zu beobachten. Technisch wird das Ganze spannend, denn wir nutzen jetzt zum ersten Mal eine Röntgenkamera aus dieser Perspektive, um das Magnetfeld der Erde quasi sichtbar zu machen. Zusätzlich ist eine UV-Kamera an Bord, die Polarlichter über 45 Stunden am Stück im Blick behalten soll. Ihr erinnert euch, letzte Woche, da habe ich euch ausführlich durch die Atmos 2 Mission geführt. Jetzt der Status, die Crew um Kommandant Reed Wiseman, Pilot Victor Glover und die Missionsspezialisten Christina Koch und Jeremy Hansen aus Kanada, die sind in Florida. Die Rakete, die steht auf Pad 39B. Der Start ist jetzt für den 1. April geplant, mit Backup-Tagen bis zum 6. April. Das Team, das hat den riesigen Stack aus der SLS-Rakete und der Orion-Kapsel bereits am Freitag vor einer Woche zurück auf die Startrampe gerollt. Der Weg vom VAB zur Rampe ist zwar nur 6,4 Kilometer lang, aber bei einem Gewicht von mehreren tausend Tonnen ist das jedes Mal ein technischer Kraftakt für die Crawler-Transporter. Die NASA verzichtet auf einen weiteren Wet Dress Rehearsal. Wenn wir das nächste Mal tanken, dann geht's zum Mond. Völlig crazy, das ist der erste Flug mit Crew über den niedrigen Erdorbit hinaus seit über 50 Jahren. Das letzte Mal haben wir sowas mit Apollo 17 gemacht, also im Jahr 1972. Nächste Woche reden wir hier also über den historischen Start oder darüber, warum er verschoben wurde. Jetzt erstmal freuen wir uns auf den Mittwochabend, Leute, das wird krass. Wir schauen uns das natürlich hier live auf Senkrechtstarter gemeinsam an. Vor und nach dem Start, da werde ich aber wieder auf NTV kompakter und über die Highlights sprechen. Die Woche war wieder vollgepackt mit Action im Orbit. Damit kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Den Anfang machte am Sonntag um 12.59 Uhr MEZ eine Soyuz 2.1A, die den Versorger Progress MS-33 sich auf den Weg zur ISS brachte. Über 2,5 Tonnen an Nahrung, Treibstoffen und Vorräten sind zur ISS gestartet. Wenige Stunden später am Sonntag um 15.47 Uhr MEZ, da legte SpaceX mit 29 Starlink-Satelliten von Cape Canaveral nach. China schoss dann am Sonntagabend um 16.49 Uhr eine Smart Dragon 3, die startete von einer mobilen Startplattform aus dem Meer und setzte 10 Centispace 1 Satelliten für die Navigation im Leo aus. Am Montag um 18.24 Uhr MEZ, da schickte Roskosmos eine Soyuz 2.1B von Plesetsk aus los, um 16 Razvet 3 Satelliten für das russische Büro 1440 Netzwerk zu platzieren. Die chinesische CASC war am Mittwoch um 23.51 Uhr MEZ wieder an der Reihe. Eine Langer Marsch 2D brachte zwei hochmoderne Superview Neo Radar Satelliten erfolgreich in den Orbit. Zum Ende der Woche, da wurde es nochmal richtig geschäftigt. Am Freitag, ganz früh am Morgen, 00.03 MEZ, da brachte eine Falcon 9 weitere Starlink-Satelliten von der Westküste aus ins All. Nur wenige Stunden später, am Freitag um 5.10 Uhr MEZ, da folgte eine Langmarsch 2C mit einer noch geheimen Nutzlast von Jinquan aus. Am Samstag um 10.14 Uhr MEZ, da feuerte Rocket Lab ihre Elektron von Neuseeland aus ab, um den Leo PNT Pathfinder für die ESA in Stellung zu bringen. Ein kurzer Nachtrag zur Progress-Mission, denn die Geschichte dahinter, die ist es wert. Der Start, der markiert nämlich das Ende einer kritischen Durststrecke. Eigentlich sollte die Mission bereits im Dezember 2025 starten, doch ein bizarrer Unfall am Boden legte den Betrieb lahm. Beim Start der Vorgängermission Soyuz MS-28 am 27. November 2025, da wurde die Rampe 31-6 nämlich schwer beschädigt. Eine Wartungsplattform unter der Rakete war nicht korrekt gesichert und stürzte direkt in den Flammenschacht. Total Schaden an dieser Spezialstruktur. Da die historische Startrampe 1.5, die wird auch als Gagarins Start bezeichnet, mittlerweile ein Museum in kasachischer Hand ist, stand Russland kurzzeitig ohne funktionsfähigen Zugang zur ISS da. Die Lösung war echte russische Improvisation. Die Ingenieure, die kramten eine Ersatzplattform aus den 70er Jahren hervor und passten sie in Rekordzeit an die modernisierte Soyuz an. Ganz ohne Drama ging es dann aber doch nicht. Nach Erreichen des Orbits, da meldeten nämlich die Bodenkontrolle, dass einer der beiden Annäherungsantennen für das automatische Andocken des Progressfrachters nicht ausgeklappt war. Die Automatik konnte das Andocken also nicht erledigen. Am Dienstag um 14.34 Uhr MEZ, da hat Kosmonaut Sergei Kutsvertschkov die Progress MS-33 dann schließlich per Fernsteuerung manuell an die Station angedockt, und zwar am Poisk-Modul. Damit ist die kritische Versorgung des russischen Segments vorerst gesichert. 90.000 Menschen sahen am Mittwoch den ESA Aerospace Livestream auf Senkrechtstarter. Das muss ich nochmal sagen lassen. 90.000, das sind mehr Menschen, als in manchen Städten wohnen. Das sind mehr Menschen, als in die meisten Fußballstadien passen. Und ihr wart alle da, um gemeinsam mit mir diese Sekunden vor dem Start, vor der Zündung mitzufiebern, den Atem anzuhalten. Ja, und der deutschen Rakete beim hoffentlich ersten Orbitalflug zuzujubeln. Das zeigt mir, da draußen gibt es eine riesige Community, die für Raumfahrt brennt, die mitfiebert, die mitleidet, die sich mitfreut. Und dass es Senkrechtstarter überhaupt gibt, dass wir solche Momente zusammen erleben können, das ist der Verdienst unserer großartigen Senkrechtstarter-Schutzengel. Also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Ihr macht es möglich, dass wir solche Livestreams überhaupt auf die Beine stellen können und wollen, selbst wenn wir krank sind. Ihr hört das, ich bin immer noch angeschlagen, leider. Wird aber, dass wir Equipment haben, dass wir Zeit investieren können, dass wir jede Woche eine neue News-Folge machen können. Wenn du das auch so klasse findest wie ich, dann bedank dich gerne in den Kommentaren bei den Schutzengeln. Und wenn jetzt, wo wir in der heißen Phase oder der heißesten Phase seit Apollo stecken und du denkst, ey, das ist doch der Zeitpunkt gekommen, wo du auch aktiv mithelfen möchtest, die Raumfahrtbegeisterung im deutschsprachigen Raum weiterzutragen, dann findest du unter dem Video den Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei und fieberst gemeinsam mit uns allen dem nächsten Artemis- oder ISA-Start entgegen. Dank dir. Wir kommen zu den Starts der kommenden Woche. Und falls ihr gerade am Sonntag wach werdet, es war Zeitumstellung. Es gilt jetzt MESZ und damit unsere mitteleuropäische Sommerzeit. Am Montag um 12.20 Uhr MESZ, da folgt direkt die Transporter 16 Mission, bei der eine Falcon 9 Dutzende kleinen Satelliten im Sammeltransport absetzt. Der Dienstag, der könnte als einer der geschäftigsten Tage in die Geschichte eingehen, allein aus China. MESZ eine ganze Flut von Missionen geplant, Suzuki 2E, der Erstflug von Long March 12B und der Test von Tianlong 3. Besonders spannend wird der Start der Kinetica 2, die das neue Guangzhou-Frachtschiff zur Tiangong-Station testen soll. Zeitgleich steht in den USA Blue Origins New Glenn bereit, um einen riesigen Bluebird-Satelliten für AST Space Mobile hochzuschießen. Das absolute Mega-Event, das erwartet uns am Mittwochabend, denn in der Nacht auf Donnerstag um 0.24 Uhr MESZ soll SLS mit Artemis 2 die erste Crew seit über 50 Jahren zum Mond schießen. Und es wird eine historische Mission, war noch nie jemand so weit von der Erde entfernt wie diese vier People. Nur wenige Stunden später, am Donnerstag um 13 Uhr MESZ, da will Russland mit dem Erstflug der Soyuz 5 nachziehen. Den Rest der Woche, den dominiert dann wieder das Arbeitstier von SpaceX, die Falcon 9 mit Starlink-Starts am Donnerstag und Freitag. Hier nochmal der kurze Reminder, sichert euch meinen exklusiven NordVPN-Deal plus 4 Bonusmonate. Link in der Beschreibung und im gepinnten Kommentar. Macht's gut und bleibt sicher online. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag steht er also an Artemis 2 zum Mond. Das wollt ihr nicht verpassen. Wenn ihr bei sowas live dabei sein wollt, Abo dalassen, Glocke aktivieren und wir sehen uns hoffentlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.